Ja, auch von meiner Seite recht herzlichen Dank für die Einladung zu der heutigen Veranstaltung. Ich bin im Jahre 2006, nachdem ich 2005 in dieses Gremium gewählt wurde, nach einem, so habe ich das mal etwas flapsig formuliert, Praktikum, das ich beim BND gemacht habe. Also ich war eine Woche in Pullach, teilweise bis abends Viertel vor zwölf, in einem Spiegelinterview gefragt worden, was ich nun davon halte. Und da habe ich sehr früh schon pointiert, wie ich meinte, formuliert, diese ganze Kontrolle ist ein Witz. Heute habe ich zwischenzeitlich das Substantiv Witz mit dem Adjektiv makabrer Witz angereichert. Das ist also, würde ich mal sagen, eine feuilletonistische Beschreibung dessen, was ich in den 7 Jahren als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums erlebt habe, aber auch in den gut 2 Jahren, in denen ich Mitglied des BND-Untersuchungsausschusses war. Isaac Newton hat einmal gesagt, was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Also damit lässt sich zutreffen, wie ich finde, der Wissensstand oder besser der Unwissensstand des Parlamentarischen Kontrollgremiums beschreiben. Hier ist das ja schon heute gesagt worden, ich habe das auch in einer Rede im Bundestag mehrfach gesagt, wenn man wissen will, ob und in welchem Umfang das Parlamentarische Kontrollgremium arbeitet, dann muss man die Presseberichterstattung zur Kenntnis nehmen. Sie liefert Anhaltspunkte dafür, welches Arbeitstempo und welche Arbeitsintensität dieses Gremium in Anspruch nimmt. Wenn wir uns heute hier mit diesem Kontrollgremium auseinandersetzen, ist zunächst erstmal wichtig, dass es im Jahre 2009 eine Reform gegeben hat. Die war insoweit ungewöhnlich, weil es eine der ganz wenigen Gesetze, die ich im Bundestag erlebt habe, ich glaube, es waren nur 2 oder 3 bei etwas über 500, die direkt wirklich aus der Mitte des Parlaments kamen. Also wo nicht irgendwie die Fraktionen dann einfach ihren Stempel draufgedrückt haben, was ein Ministerium geschrieben hatte. Und diese Reform war auch deswegen bemerkenswert, weil die damals 3 beteiligten Minister, Steinmeier, Jung und Schäuble, sich in einem Brief an die Fraktionen gewandt haben und gesagt, man möge doch dieses Gesetz so nicht verabschieden. Und das, was heute Morgen schon so als 2 Denkschulen zum Ausdruck, 2 Verhaltensschulen zum Ausdruck kam, das hat dann in der Tat insbesondere die damaligen Gremiumsmitglieder Röttgen und Scholz nicht zu einer Veränderung ihrer Auffassung kommen lassen. Ich habe daraufhin den Satz, was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean, umgewandelt in, was wir jetzt wissen, ist eine Pfütze, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Also es hat damals Verbesserungen gegeben und zu diesen Verbesserungen, zumindest formaler Natur, weil sie zumindest klarstellende Funktion hat, ist die Tatsache, dass die Kontrolle nunmehr Verfassungsrang hat. Wir haben damals den 45d, ein schlichter Aussagesatz formuliert. Der Bundestag bestellt ein Gremium zur Kontrolle der nachrichtlichen dienstlichen Tätigkeit des Bundes, das näher regelt ein Bundesgesetz. Aber damit hat die Kontrolle eindeutig und zweifelhaft nunmehr Verfassungsrang. Ich behaupte, die Kontrolle so, wie wir sie haben, ist verfassungswidrig, weil der Begriff Kontrolle zumindest bedeutet, dass die Kontrolle effizient sein soll. Eine Kontrolle, die aus sich heraus schon aus ihrer strukturellen Beschaffenheit dies nicht gewährleisten kann, ist keine verfassungsgemäße Kontrolle. Und ich will das im Nachfolgenden darlegen. Ich will also darlegen, wieso diese Kontrolle in einer Hinsicht effektiv ist, nämlich in der Hinsicht effektiv, dass sie optimal ineffektiv ist. Das ist eigentlich das, was ich hier Ihnen jetzt versuche, an 5 Punkten zu verdeutlichen. Zunächst möchte ich Ihnen versuchen, klarzumachen, was wir eigentlich im Gremium als Unterrichtungsverpflichtung, aus der gesetzlichen Unterrichtungsverpflichtung der Regierung bekommen. Also was ist eigentlich unsere Informationsbasis? Auf welche Daten, auf welche Informationen haben wir überhaupt gesetzestechnisch den Zugriff? Dann möchte ich etwas zu den Kontrollbefugnissen sagen und die systemischen Mängel, die dort vorhanden sind, Ihnen zur Kenntnis bringen. Dann ist es so, wenn wir uns im Recht befinden, ist es immer so, dass Recht fast immer sich überlegt, was machen wir eigentlich mit Rechtsbrechern? Was machen wir eigentlich, wenn es zu einem Rechtsbruch kommt? Das heißt also die Frage der Sanktionen, die dazu dienen soll, dass das Recht eingehalten wird. Dann möchte ich etwas zum Personal sagen, das dort tätig ist. Und zum Schluss, darum hatten Sie ja noch mal gebeten, etwas zum Rechtsschutz, also wie können Rechtsstreitigkeiten innerhalb dieses Gremiums geregelt werden. Zum Ausgangspunkt, wenn die Kontrolle Verfassungsrang hat, dann müssen wir uns vor Augen führen, dass diese Kontrolle ja nicht in unserem eigenen Interesse geschieht, sondern dass es im Kern darum geht, also die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger zu wahren. Das heißt, wir haben ja den Artikel 19 Absatz 4, der also den Rechtsweg eröffnet. Bei Artikel 10, das wissen wir, ist genau also diese Möglichkeit eben durch die GC-Kommission praktisch verlagert auf die GC-Kommission. Beim parlamentarischen Kontrollgremium ist es natürlich auch so, dass wir zum Gegenstand unserer Kontrolle die gesamte Tätigkeit der drei Nachrichtendienste haben. Das heißt, unsere Tätigkeit ist sowohl eine Zweckmäßigkeitskontrolle, der politischen Zweckmäßigkeit, aber auch eine Rechtskontrolle. Selbstverständlich müssen wir, weil es hier faktisch keine Justiz gibt, denn das wurde eben schon hier deutlich, es gibt praktisch keine Benachrichtigung. Also ich kann, wenn Sie nachher daran Interesse haben, ihm mal vorlesen, wann unter welchen Voraussetzungen man einen Auskunftsanspruch hat und wann nicht. Also das ist wirklich ein Spiel von Hase und Igel und am Ende ist eben der Igel immer der Bundesnachrichtendienst oder der Nachrichtendienst insgesamt. Das heißt, wir haben dort eine quasi ersetzende Justizfunktion, die dieses parlamentarische Kontrollgremium im Rahmen seiner Kontrolle wahrnimmt. Dabei, das ist heute Morgen auch schon von Herrn Maskelow zutreffend gesagt, kontrollieren wir nicht die Nachrichtendienste, sondern wir kontrollieren die Kontrolltätigkeit der Regierung über die Nachrichtendienste. Das ist nochmal so verfassungsrechtlich wichtig und das hat dann auch bestimmte Folgerungen, und zwar Folgerungen, wenn man eine effektive Kontrolle machen würde oder müsste. Um das mal, ich bin alter Fußballer, fußballerisch auszudrücken, man müsste die Kontrolle an den Schnittstellen ansetzen. Also dort, wo die Verwaltung oder die Exekutive kontrolliert, genau da müsste dann auch das Kontrollgremium Kontrollbefugnisse haben. Kommen wir zunächst zur Informationsbasis. Eigentlich müsste es so sein, dass wir schon von Gesetzes wegen den Zugriff haben auf alle Informationen, die die Nachrichtendienste haben. Dann, also, wenn ich alles kontrollieren soll, was die machen, bedeutet das für mich logisch, dass ich also auch Kontrolle auf alle Informationen habe, mit denen die arbeiten. Das ist mitnichten der Fall. Im Gesetz gibt es drei Einschränkungen. Die eine Einschränkung ist eben zwingender Zugang des nachrichtendienstlichen Zugangs. Da geht es also ganz offensichtlich um Personen, V-Leute und so, die damit gemeint sind. Das Zweite ist der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung. Ob der überhaupt im Geheimdienstbereich zum Tragen kommt, das ist ja eine etwas mystische Figur aus den 80er Jahren, die das Bundesverfassungsgericht, soweit ich das sehe, allerdings noch nie im Kontext der Geheimdienstkontrolle zur Anwendung gebracht hat. Auch dazu gibt es Überlegungen, zu denen will ich zunächst nicht kommen. Sondern es gibt eine Einschränkung, die zentral ist, weil sie im Grunde genommen das Kontrollgut, den Kontrollumfang dramatisch reduziert. Alle Informationen, mit denen unsere Nachrichtendienste arbeiten, die sie aber von ausländischen Nachrichtendiensten bekommen haben, die sie zum Beispiel auch mit Informationen, die sie selbst generiert haben, verknüpfen, alle die unterliegen nicht unserem Zugriff, es sei denn, der ausländische Nachrichtendienst gibt uns eine entsprechende Zustimmung. Bei einer Anhörung damals, als wir das Gesetz 2009 verändert haben, hat Professor Möller damals gesagt, das sei ein Vertrag zulasten Dritter, nämlich zulasten der Kontrolle, weil eben ausländische Nachrichtendienste eben darüber entscheiden können, über den Umfang der Kontrolle unseres Parlaments. Also das ist, halte ich für verfassungswidrig, weil es im Ergebnis dazu führt, dass ein BND-Mitarbeiter mehr wissen darf als der Kontrolleur. Also wenn man sich das mal demokratietheoretisch überlegt und da so auf einer vertikalen überlegt, dann ist es hier das Volk. Das Volk wählt die Abgeordneten, direkt oder indirekt. Die Abgeordneten wählen im Parlament die Kanzlerin ernennt die Minister und am Ende der demokratischen Legitimierungskette stehen die Minister, die dann für die Einstellung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig sind. Das heißt, wenn ich hier das Volk habe und da hinten die BND-Mitarbeiter, ist also eine Riesenentfernung. Sie sind auch noch demokratisch legitimiert. Aber es kann kein Zweifel bestehen, dass der Abgeordnete, und zumal noch der Abgeordnete, der in dieses Gremium gewählt wird, und zwar mit der Kanzlermehrheit, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass es zulässig ist, dass sich eben das Parlament, weil es eben dieses besondere Vertrauen des Parlaments ist, dass nicht die Fraktion praktisch jemanden benennen könnte, der in dieses Gremium kommt, sondern man muss die Kanzlermehrheit haben, um überhaupt in dieses Gremium gewählt zu werden. Das Vertrauen eben von allen anderen Ich war damals Mitglied der Linksfraktion, es liegt auf der Hand, also dass mit 54 Abgeordneten man keine 312 Stimmen erreicht. Aber Gregor Gysi hat gesagt, wir haben zu Volker Kauder, wir haben vom Stalinisten bis Neskowitsch haben wir alles, und wenn ihr einen parteilosen Bundesrichter nicht mal wählen wollt, dann müsst ihr irgendjemanden schon von uns wählen, und dann hat das auch geklappt. Das heißt, ich bin sowohl mit den Stimmen von CDU und SPD und anderen auch gewählt worden. Das heißt also, derjenige darf im Grunde genommen nach diesem Konzept, so wie das im Gesetz angelegt ist, darf der so Legitimierte weniger wissen als der, der vor Ort tätig ist. Das halte ich demokratietheoretisch nicht für zulässig, das halte ich für verfassungswidrig. Das heißt, wenn ich mal so grob schätze, würde ich sagen, 60-70% vielleicht aller Informationen haben eine irgendwie, zumindest soweit es den Bereich Terrorismus anbetrifft, aber auch in den anderen Bereichen, in denen insbesondere der Bundesnachrichtendienst tätig ist, haben immer eine ausländische Verknüpfung mit ausländischen Geheimdiensten. Das heißt, dieser gesamte Bereich würde außerhalb unseres Zugriffes fallen, unseres Kontrollzugriffes. Das macht schon deutlich, dass dort also bei dieser Gesetzeslage, wenn man sie zugrunde legt, und bisher ist es ja nicht möglich gewesen, das vor das Verfassungsgericht zu tragen, weil die Voraussetzungen dafür bisher von niemandem in Anspruch genommen worden sind. Es bleibt eigentlich nur ein Normenkontrollverfahren, da gibt es ja keine Frist. Aber bisher hat keine Regierung, Landesregierung können ein Normenkontrollverfahren einladen. Bisher hat keine Landesregierung diesen Weg gewagt. Das heißt also, wir haben hier schon ein schweres Defizit im Kontrollzugriff auf die Fakten. Der weitere Punkt ist, dass im Gesetz die Unterrichtungsverpflichtung ganz allgemein beschrieben wird. Da heißt es in § 4, umfassend über die allgemeine Tätigkeit sollen wir informiert werden und über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Also bei 10.000 Mitarbeitern, Sie haben von 13.000 gesprochen, also vielleicht sind das neuere Zahlen. Auf jeden Fall ist das eine große Menge von Mitarbeitern, die unentwegt arbeiten und Informationen produzieren. Und nun haben die freie Auswahl, aus der Fülle dessen, was sie dort so täglich machen, uns von sich aus zu berichten. Geheimdienstmitarbeiter sagen spöttisch, das Geheimdienstgremium ist nichts anderes als eine Märchenstunde, weil wir im Grunde genommen entscheiden über die Dinge, die dort vorgetragen werden. Wir können zwar auch selbst eigene Fragen stellen, aber da wir ja kein eigenes Informationsaufkommen haben, sind die Fragen, die wir stellen, natürlich nur die, die uns aus der Presse eben naheliegend oder notwendig erscheinen. Mit anderen Worten, es ist im Gesetz schon angelegt, die völlige Freiheit der Dinge, die uns vorgetragen werden. Darüber hinaus heißt es Vorgänge von besonderer Bedeutung. Ob eine Sache von besonderer Bedeutung ist, kann ich als Kontrolleur nur beurteilen, wenn ich im Grunde genommen die gesamte Tätigkeit kenne. Denn der Begriff besonders ist ja ein Wertungsbegriff. Und der Wertungsbegriff setzt voraus, die Kenntnis über all die Dinge zu haben, damit ich überhaupt die Wertungsentscheidung als richtig oder falsch klassifizieren kann, die eine Mitteilung zu einem Vorgang von besonderer Bedeutung macht. Für Juristen ist klar, wie kann man diesem Dilemma dieser allgemein gefassten Gesetzesvorschriften begegnen, indem man natürlich Regelbeispiele bildet. Das ist praktisch ganz normale Gesetzesarbeit. Ich habe damals in meinem Büro einen entsprechenden Gesetzentwurf 2009 erarbeitet, und wir haben dort uns natürlich auch damit befasst und haben dann, ich will das hier nur mal beispielhaft vorlesen, wie ein Gesetz lauten könnte, damit überhaupt diese Freiheit, also diese Lizenz zur Märchenstunde, wie die also einer etwas stärkeren Konkretisierung zugeführt werden kann. Zum Beispiel, alle Vorlagen und Berichte der Nachrichtendienste an die jeweils Dienstaufsicht führende Stelle. Da ja wir die Kontrolltätigkeit der Regierung wahrnehmen, ist es so, hier wäre eine Schnittstelle, weil hier nämlich Berichte, die die Nachrichtendienste eben ans Kanzleramt geben, die würden dann Gegenstand unserer Kontrolle sein. Wir könnten dann aussehen, was berichten die denen überhaupt. Dann Vorgänge, die die Zusammenarbeit der Länder betreffen. Dann ganz wichtig, Vorgänge und Gegenstände, bei denen die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste des Bundes mit Nachrichtendiensten anderer Staaten betroffen sind. Das heißt also, der ganze Bereich der Selektoren, wie das alles dort aussieht, wäre dann kraft Gesetzes berichtspflichtig gewesen. Und zwar in jeder Form, da hätte man ganz anders nachfassen können. Oder die Übermittlung personenbezogener Daten an Stationierungskräfte, über- und zwischenstaatliche Stellen sowie ausländische öffentliche und private Stellen oder die Gründe für die Nichtübermittlung trotz eines entsprechenden Ersuchens. Also ich habe hier noch mehr Punkte aufgeführt in diesem Gesetzentwurf, die deutlich machen, dass man über die Konkretisierung in der Form von Regelbeispielen die Möglichkeit hat, also hier gesetzliche Verpflichtungen festzulegen, die das Informationsaufkommen für uns deutlich erhöhen könnten und damit auch die Kontrollmöglichkeiten und Fähigkeiten. In diesem Gesetzentwurf ist auch der Vorschlag enthalten, Zugang zu haben zur nachrichtendienstlichen Lage und auch zur sogenannten Präsidentenrunde. Der jetzige Staatssekretär im Kanzleramt, der für die Geheimdienste zuständig ist, Herr Fritsche, der hat mal in einem Beitrag deutlich gemacht, dass diese nachrichtendienstliche Lage und diese Präsidentenrunde, das sind eigentlich Instrumentarien, die die Verwaltung geschaffen hat, um eben überhaupt im Rahmen ihrer administrativen Kontrolle Zugriff auf die Nachrichtendienste zu bekommen. Und ein Anwesenheitsrecht in dieser Runde wäre eine ganz wichtige Möglichkeit, um festzustellen, worum geht es, um das nicht dort in der Runde zu diskutieren, das ist exekutive Tätigkeit, es geht nur um ein Anwesenheitsrecht, um dann nachher im Gremium die Informationen, die man sonst aus diesem Gremium nicht bekommt oder aus diesen Gremien, dann also auch zum Gegenstand der Erörterung im parlamentarischen Kontrollgremium machen zu können. Um unsere Informationsbasis zu erweitern, bedarf es auch einer Whistleblower-Regelung. Wir haben in dem jetzigen Gesetz eine Bestimmung, wonach sich Mitarbeiter der Nachrichtendienste an das Gremium wenden können. Aber sie müssen gleichzeitig die Eingabe auch an die Leitung ihres Dienstes übermitteln. Das liegt auf der Hand, dass das nicht funktionieren kann. Also auch da hat der Gesetzentwurf, den wir in unserem Büro erarbeitet haben, eine andere Whistleblower-Lösung vorgesehen, die eben sicherstellen soll, dass der Whistleblower dann eben keine Konsequenzen befürchten muss. Ansonsten gibt es eben Eingaben im Regelfall, wenn sie nicht an die Leitung des Dienstes gerichtet werden, nur in anonymer Form und dann hat man wenig Rücksprachemöglichkeiten. Das heißt also, eine echte Kontrolle über die Informationen, die Whistleblower haben, kommt so nicht zustande. Das ist also der Bereich, wie insgesamt, wenn man Kontrolle anders machen würde, der strukturelle Mangel, der in der gegenwärtigen Gesetzeslage begründet liegt, eben reduzierten Zugriff überhaupt auf Informationen, die notwendig sind und Gesetzesformulierungen, die es eben denjenigen, die der Unterrichtungsverpflichtung unterliegen, ermöglichen, uns eben praktisch frei nach Gusto mit Informationen zu versehen, die dann im Regelfall nicht uninteressant sind. Aber die wichtig interessanten Dinge, die werden uns natürlich freiwillig bei dieser Form der Gesetzesformulierung nicht mitgeteilt. Zu dem Thema Kontrollbefugnisse. Die sind recht weitfassend. Da würde ich sagen, im Kern können wir eigentlich auf alle die Informationen, wenn man mal die rechtlichen Hürden, die ich eben hier beschrieben habe, beiseite lässt, können wir im Übrigen Mitarbeiter anhören. Wir können uns vor Ort eben umschauen. Wir können in Dateien, Akten Einsicht nehmen. Das ist also aus meiner Sicht zufriedenstellend gelöst. Was überhaupt nicht passt, ist der Umstand, dass alle Kontrollbefugnisse Befugnisse des Gremiums sind. Es sind keine Minderheitenrechte. Und es ist eine Illusion, und das Bundesverfassungsgericht hat das jetzt in seiner jüngsten Entscheidung auch wieder deutlich gemacht zu den Rechten der Opposition. Es geht völlig an der politischen Wirklichkeit vorbei zu meinen, dass im Gremium auf einmal die scharfe Trennung zwischen Opposition und Regierung beseitigt wird. Das sind Ausnahmesituationen, mit anderen Worten, wer sagt, dass eben alle Rechte, Kontrollrechte, Rechte des Gremiums sind, weiß, es ist eine Mehrheitsentscheidung. In diesem Gremium ist es so, dass immer die Regierungsfraktionen die Mehrheit haben. Und da wir ja die Kontrolltätigkeit über die Regierung ausüben, hat natürlich diese Mehrheit von vornherein überhaupt kein Interesse daran, dass also ihrer eigenen Regierung irgendein Schaden entsteht, dass also nachgewiesen wird, dass Fehler gemacht worden sind. Ich nenne das eine institutionalisierte Antriebsarmut, die in diesem Bereich jetzt also die Arbeit eben prägt. Und da ich ja immerhin dies jetzt nicht abstrakt sagen kann, sondern es 7 Jahre lang erlebt habe, kann ich nur sagen, das kann und wird nicht funktionieren, solange also dieser Mangel nicht beseitigt ist. Wir haben eine einzige Vorschrift, die also einem einzelnen Mitglied ein Recht einräumt, das ist das Recht auf Einberufung des Gremiums. Alle anderen Rechte sind entweder Mehrheitsrechte oder sogar eine qualifizierte Mehrheit von 2/3 gebunden. Das heißt also, Kontrollbefugnisse, die also auf diese Art und Weise kein Minderheitenrecht darstellen, laufen automatisch aufgrund der politischen Praxis ins Leere. Das Bundesverfassungsgericht hat im Rahmen des Untersuchungsausschussrechts diesen Missstand schon mal angeprangert und hat gesagt, eigentlich sei es in einer parlamentarischen Demokratie so, dass das Spannungsverhältnis nicht zwischen Regierung und Parlament ist, sondern zwischen Mehrheit und Minderheit. Das ist eigentlich die verfassungsrechtliche Spannungslage und die kommt hier natürlich bei dieser Form der Kontrolle nicht zum Ausdruck, wenn die Mehrheit über den Umfang bestimmt. Ja, dann komme ich zum Thema Sanktionen. Also eine Kontrolle ohne Sanktionen ist wie ein Wachhund ohne Gebiss. Denn wenn man die Lizenz, so nenne ich das dann auch mal etwas pointiert, zum Lügen hat, weil selbst ein Mitarbeiter, den wir anhören, nicht den Zeugenstatus hat. Also man kann sicherlich jemanden informatorisch anhören. Ich habe damals, als das Gesetz eben geändert wurde, mich natürlich dafür eingesetzt, dass die auch den Zeugenstatus bekommen, sodass sie, wenn Mitarbeiter der Nachrichtendienste von uns angehört werden oder in diesem Fall vernommen werden, dass sie sich wie ein Zeuge im Untersuchungsausschuss oder vor Gericht auch strafbar machen wegen Falschaussage. Man hat dann es nur vorgezogen, ins Gesetz reinzunehmen, was eigentlich für Beamte selbstverständlich ist, dass sie die Wahrheit sagen müssen. Aber wenn sie nicht die Wahrheit sagen, hat das maximal disziplinarrechtliche Konsequenzen, wobei natürlich dann der Dienstherr derjenige ist, der über das Disziplinarverfahren entscheidet, also derjenige, in dessen Interesse höchstwahrscheinlich dann entweder die Irreführung oder die Falschaussage vorgenommen worden ist. Das heißt also, auch dort muss es so sein, dass wir einfach Sanktionen haben, insbesondere aber auch nicht nur für den Fall, dass wir dort einen Mitarbeiter hören als Zeugen, was wir zurzeit leider nicht haben, sondern es muss auch so sein, dass eigentlich das Belügen des Parlaments eine strafbare Handlung sein muss. Also jeder von uns kann sich vorstellen, Erschleichen von Leistungen, also 1,70 Euro hier bei der BVG, ist eine Straftat. Das Belügen des Parlaments ist keine Straftat. Das Parlament irrezuführen soll keine Straftat sein. Also dieses Gremium, ich habe das ja eingangs gesagt, ist ein Gremium, das ja die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger schützt. Und zwar aufgrund der Situation, dass das alles ja geheim geschieht, millionenfach. Und da soll es erlaubt sein, also ohne Folgen, maximal disziplinarrechtliche Folgen, das Parlament anzulügen, irrezuführen, nicht zu informieren. Da macht es auch Sinn, die Unterrichtsverpflichtung auch mit einer Strafbewehrung zu versehen, weil ja jetzt die Unterrichtsverpflichtung hier konkretisiert ist. Also solange das so allgemein gehalten ist, wie es bisher der Fall ist, greift natürlich strafrechtlich wegen des Bestimmtheitsgrundsatzes so eine Sanktion nicht, sondern dann kann man ganz klar sagen, also hier darüber hätte man informieren müssen, das ist im Gesetz genau als Regelbeispiel ausformuliert und kann dann daran also auch eine strafrechtliche Sanktion knüpfen. Also das will mir überhaupt nicht einleuchten, warum man in diesem Bereich darauf verzichtet, eine Strafrechtsnorm einzuführen, dass es eigentlich dem Recht inne, dass Unrecht definiert wird und dass dann, je nachdem, wie hoch man das Unrecht bewertet, eine Strafrechtsnorm oder eine Ordnungswidrigkeit überhaupt eine Sanktion erfolgt. Das ist hier überhaupt nicht angedacht. Der Versuch, das auch in die Köpfe zu bringen, war bisher leider erfolglos. Ich würde mir wünschen, dass wir darüber auch diskutieren würden. Die Grünen haben ja jetzt einen Entwurf vorgestellt. Auch da hat man darauf verzichtet, eine Strafnorm einzuführen. Das bedauere ich. Aber was hinzukommt, ist nicht nur das Strafrecht, sondern die Sanktion, die in dem Gremium auch möglich wäre, es ist ja auch eine politische Kontrolle, ist die Öffentlichkeit. Wir haben eine Norm, die es ermöglicht, unter bestimmten Voraussetzungen, Zweidrittelmehrheit, kann man Bewertungen praktisch freischalten. Also man kann dann nach so einer Sitzung hingehen und kann Presseleute anrufen und kann sagen, ich habe von dem Gremium einen Beschluss, wonach wir bestimmte Bewertungen vornehmen können. Damit hat man die Möglichkeit, auch die Dinge, die ja eigentlich auch der politischen Zweckmäßigkeitskontrolle unterliegen, in die Öffentlichkeit zu tragen. Sie kriegen aber diesen Zweidrittelmehrheitsbeschluss nicht, zumindest aus der Sicht der Opposition nicht. Also diese Beschlüsse gibt es eigentlich nur, wenn es darum geht, Vorwürfe, die in der Öffentlichkeit erhoben worden sind gegen den BND, praktisch wieder zu exekutieren. Das hat in der Vergangenheit, wenn Sie mal gucken, stattgefunden, dass dann also immer so praktisch wie ein Gericht das parlamentarische Kontrollgremium gesagt hat, da ist nichts dran. Und das war noch sogar vor dem Wechsel war streitig, ob dann die überstimmten Mitglieder im Gremium dann an die Öffentlichkeit treten durften oder ob sie sich dann strafbar machen, wenn sie etwas dazu sagen. Das hat das Gesetz jetzt klargestellt, dass immer da der Grundsatz der Waffengleichheit gilt, dass dann also auch die Minderheit etwas sagen kann. Das Gesetz sieht sogar in der jetzigen Regelung vor, dass man dann sogar, wenn das unbedingt erforderlich ist, auch Tatsachen, die die Bewertung plausibel machen, vortragen kann, allerdings unter Beachtung des Geheimnisschutzes. Was das dann wieder heißt im Einzelfall, wenn man denkt, es gibt ja eine Strafvorschrift, wer also Dinge aus dem Gremium verbreitet, macht sich strafbar nach § 353b des Strafgesetzbuches. Also darüber kann man lange diskutieren. Wer sich solchen Risiken aussetzt, das weiß ich nicht. Ich habe das bisher, wie gesagt, nicht erlebt, dass ein Mitglied sich in dieser Form dann auch zu Tatsachen, die er im Gremium erfahren hat und die geheimhaltungspflichtig sind, im Rahmen dieser Vorschrift geäußert hat. Ich bin der Meinung, dass auch hier eine Änderung stattfinden muss, dass auch hier ein Minderheitenrecht die Möglichkeit eröffnen muss, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich bin auch der Meinung, auch das in unserem Gesetzentwurf enthalten, dass die Möglichkeit bestehen muss, dass auch eine Minderheit einen Bericht ans Parlament fordern kann und dass der auch im Plenum diskutiert wird, unter Berücksichtigung des Geheimnisschutzes. Also auch da eine Möglichkeit nach dem Motto, es bringt nichts, wenn ich Rechtsnormen habe, dann muss ich auch dafür Sorge tragen, dass die Einhaltung dieser Rechtsnormen gewährleistet wird, indem Sanktionen im Raum stehen. Also neben der juristischen Sanktion von Strafrechtsnormen hier also auch die Möglichkeit der Sanktion, stärker die Öffentlichkeit an den Prozessen zu beteiligen. Ja, dann komme ich zum Personal. Hier wurde ja schon die Frage der personellen Zusammensetzung angesprochen. Ich würde sagen, wir brauchen eine andere personelle Zusammensetzung. Ich habe ja häufig, Christian Ströbel ist nicht mehr hier, aber für den war ich immer der Richter. Andere Kollegen haben dann mal außerhalb des Gremiums gesagt, wir sind in dem Gerichtssaal. Was die Kollegen meinten, also mit dem Recht sollte man das ja nicht so ernst nehmen. Das hat keiner gesagt, aber das war im Grunde genommen, wir sind hier in der Politik. Und die politische Alltagsopportunität, ich sage das mal so, siegt dann häufig über die Rechtstreue. Und ich glaube, wenn jemand, so wie ich, sagen wir mal, nicht in der Politik hospitalisiert, sondern in der Justiz sozialisiert ist, dass, sagen wir mal, die Diskussion, die daraus entstehen kann, dass die ganz wichtig ist und dazu beitragen kann, dass also auch der Rechtsschutz, also die rechtlichen Gesichtspunkte, eine stärkere Berücksichtigung erfahren. Und ich darf darauf hinweisen, beim Bundesverfassungsgerichtsgesetz haben wir eine Bestimmung, wonach 3 Richter in jedem Senat aus der Richterschaft kommen müssen und zwar Bundesrichter sein müssen. Das heißt, da hat der Gesetzgeber von vornherein, ich sag mal, eine Richtigkeitsgewähr oder eine, sag mal, auf richterliche Maßstäbe ausgerichtete Mindestbeteiligung sichern wollen. Steht also nicht im Gesetz drin, es müssen Professoren sein. Es sind zwar die Vorsitzenden in beiden Senaten Professoren, das ist auch eine weitgehende Tradition, aber der Gesetzgeber hat offensichtlich zu den Richtern, zumindest zu den Bundesrichtern, mehr Vertrauen gehabt, Herr Gusi, das sehen Sie mir nach, als zu den Professoren. Ich hielt es für sinnvoll, das macht vielleicht ein wenig bizarr aus der Sicht viele hier klingen, aber ich kann Ihnen ja meine gesamten Erfahrungen, die ich in diesem Gremium gesammelt habe, hier nicht so wiedergeben. Ich bin ja auch durch die Geheimhaltungspflicht gebunden. Glauben Sie es mir, ausnahmsweise, glauben Sie es mir. Es wäre sinnvoller, wenn wir Leute haben, die aus einem ganz anderen Hintergrund kommen und die einfach die rechtlichen Denkstrukturen und auch diese Opportunität, die der Politik eigen ist. Ich will das jetzt gar nicht stärker kritisieren, aber wir brauchen dieses Gegengewicht. Was wir weiterhin brauchen im Gremium, was das Personal anbetrifft, ist Mitarbeit und Zuarbeit. Das war auch eine Änderung, die wir 2009 durchgesetzt haben, dass wir überhaupt Mitarbeiter haben durften. Bis dahin durfte man keinen Mitarbeiter haben, keinen Vertreter, nichts. Also alles in unvertretbarer Einsamkeit musste man also damit seinen Umgang finden, was man im Gremium gemacht hat. Jetzt haben wir Mitarbeiter, wir haben sogar durchgesetzt, dass auch Mitarbeiter unter bestimmten Voraussetzungen, 2/3-Entscheidung, auch selbst im Gremium bei der Sitzung dabei sein dürfen. Es gibt auch einen Mitarbeiterstab, der von der Bundestagsverwaltung gestellt wird, aber auch da greift das praktische Leben wieder ein. also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von der Bundestagsverwaltung also kommen und tätig werden, die werden überwiegend, das ist zumindest meine Erfahrung, das kann man auch nachvollziehen, tätig für die Bundestagsverwaltung, nicht für den einzelnen Abgeordneten. Das bedeutet, da werden ja auch Karrieren gemacht, auch in der Bundestagsverwaltung. Also da ist man Mitarbeiter und dann steigt man auf, da gibt es Abteilungsleiter, da geht es also praktisch auch hin bis zum Staatssekretär. Und über diese Karrieren entscheidet natürlich nicht die Opposition, sondern das wird im Wesentlichen eben vom Präsidenten des Bundestages beziehungsweise der Verwaltung, die er im Wesentlichen dann auch bestimmt. Das fächert sich nach unten ab. Das heißt also, in diesem Bereich wird das so getätigt. Und ich habe erlebt in der Zeit, in der ich im Gremium war, dass diejenigen, die es dort geleitet haben, alle Staatssekretär geworden sind, also praktisch der oberste Verwaltungschef. Das ist jetzt Herr Dr. Ries, war der letzte vorher auch. Also das ist offensichtlich ein Posten in diesem Gremium, praktisch dieses Sekretariat zu leiten, das den Startschuss, ich bin gleich fertig, das den Startschuss nach oben gewährleistet. Das finde ich nicht so erquicklich. Im Einzelfall kann das, ist jemand untadelig, die Leute arbeiten fachlich gut, aber es ist eben ein Unterschied, ob nun der Oppositionsabgeordnete sagt, ich möchte mal, dass dieses Sekretariat dieser Frage nachgeht, dann sagt das Gremium, nein, das wollen wir nicht, das ist eine Gremiumsangelegenheit. Das heißt, es muss deswegen die Anzahl der Mitarbeiter, ich bin der Meinung, wir bräuchten mindestens 5, jedem einzelnen Abgeordneten zugeordnet sein. Das heißt, damit man auch diese Kraft, diese Dynamik, die in dem Unterschied lebt zwischen Regierung, also zwischen Regierungsfraktionen und Opposition, dass man das mobilisiert und dass diese Mitarbeiter dem jeweiligen Abgeordneten zugeordnet werden. Ja, und dann komme ich auch schon zum Schluss. Der Rechtsschutz, hundsmiserabel geredet, also praktisch gar nicht. Also es gibt eine Vorschrift, wonach Streitigkeiten der Regierung mit dem parlamentarischen Kontrollgremium eben vor das Verfassungsgericht, da ist also ein Rechtsweg zugewiesen. Es heißt dann in der Begründung der Empfehlung, die Änderung stellt klar, dass der Rechtsweg zum Bundesverfassungsgericht nach § 14 ausschließlich für Streitigkeiten zwischen dem parlamentarischen Kontrollgremium und der Bundesregierung geöffnet sein soll. Nicht umfasst sollen Streitigkeiten innerhalb des Gremiums. Also gerade wenn es um Rechte eben von Mitgliedern eben des Kontrollgremiums geht, also wenn wir auch dort eine andere Rechtsordnung hätten, wonach es Minderheitenrechte gäbe, die kann man also nicht vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Sonstige Rechte bleiben unberührt, heißt es hier. Also die Organklage eines Abgeordneten, die gibt es bisher nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht, sondern es gibt nur die Prozessstandschaft von Fraktionen. Also auch da sehe ich sonst eigentlich keinen Rechtsweg. Das heißt, wenn man Mitglied dieses Gremiums ist, als insbesondere, das war ja mein Schicksal, Oppositionsabgeordneter, sind natürlich die Möglichkeiten, dann auch den Rechtsweg zu beschreiten, um seine Rechte einzuklagen, nicht gegeben, sodass auch dort eine Änderung vorgenommen werden müsste. Auch das habe ich in meinem Gesetzentwurf vorgeschlagen. Also wer Interesse hat, diesen Gesetzentwurf mal nachzulesen, der kann das tun, findet das also in Dokumenten des Deutschen Bundestages. Ich habe das auch in diesem Buch, den CIA-Folter-Report, hinten angehängt, damit also jeder die Möglichkeit hat, sich vielleicht daraus zu bedienen. Das ist ein Gesetzentwurf aus dem Jahre 2009. Heute würde ich auch manches noch anders machen, verbessern. Aber das ist ein Angebot, das Ihnen auch noch die Möglichkeit eröffnet, über meinen Vortrag hinaus nochmal Zugriff zu nehmen, was für Veränderungsmöglichkeiten es gibt. Jedenfalls kann ich sagen, das, was wir zurzeit haben, ist nicht in der Lage, auch eine andere Kontrolle auszuüben. Es ist ein systemischer Missgriff. Vielen Dank.